SRF 1.
Uhr. Willkommen zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Das sind die Themen. Der Friedensnobelpreis geht an Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos, obwohl die Bevölkerung den Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen abgelehnt hat. Dazu die Einschätzungen unserer Korrespondenten und das Tagesgespräch. Gast um eins ist der Friedensforscher Laurent Götschel. Dann, das Stimmvolk soll über die Energiestrategie 2050 entscheiden. Die SVP findet das Gesetzespaket verantwortungslos und ergreift das Referendum. Und kurz vor eins, Blockchain. Die neue Technologie wird die Arbeitswelt verändern. Na und, sagt dazu der Blockchain-Pionier Gavin Wood.
I don't think typewriter manufacturers, I don't have any real sense of sorrow for the loss of typewriter manufacturers, just because computers and word processors and printers came along.
Mit Schreibmaschinenherstellern habe auch niemand Mitleid, nur weil es inzwischen Computer gebe. Zum Abschluss unserer Serie porträtieren wir einen jungen Mann, der so einiges drauf hat. Rendezvous am Mittag mit Brigitte Kramer. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos wird mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das Nobelpreiskomitee in Oslo ehrt den 65-jährigen Politiker für seine Bemühungen um Frieden mit den FARC-Rebellen. Frage an Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Wie genau begründet das Komitee seinen Entscheid?
Ja, das Komitee, Friedensnobelpreiskomitee, sagt, es sind drei Aspekte. Zum ersten, dass Präsident Santos den Preis für seine entschlossenen Bemühungen, den mehr als 50 Jahre langen Bürgerkrieg zu beenden, bekommt. Aber dann auch, dass dieser Preis eine Ehrung der über 220.000 Opfer dieses Bürgerkrieges sei. Und schließlich sieht das Komitee auch diesen Preis als Lob für das kolumbianische Volk, das die Hoffnung auf einen gerechten Frieden nicht aufgegeben habe, obwohl eine kleine Mehrheit dieses Abkommen in der Volksabstimmung am letzten Sonntag abgelehnt hatte.
Eben, das Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen ist in der Schwebe. Das Stimmvolk hat den Vertrag abgelehnt. Frage nun an unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Ist die Auszeichnung für Santos trotzdem verdient?
Ja, sie ist absolut verdient. Es geht ja immerhin darum, einen Konflikt zu beenden, der ein halbes Jahrhundert alt ist. Und Präsident Santos hat sich ja auch als Politiker unglaublich stark gewandelt, nämlich vom ehemaligen Verteidigungsminister und Mann fürs ganz Grobe zu einer Figur, die wirklich anerkennt, dass der Konflikt nur am Verhandlungstisch wirklich zu beenden ist.
Es wird nur Kolumbiens Präsident ausgezeichnet, nicht aber die FARC, die den Frieden auf der anderen Seite verhandelt. Ist das nachvollziehbar?
Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass auch der Chef der Guerilla mit ausgezeichnet würde, denn für die Guerilla war das Friedensabkommen ja auch keine einfache Sache. Aber insgesamt scheint mir eigentlich am wichtigsten, dass dieser Nobelpreis dem Friedensprozess nun nochmals kräftig Sauerstoff zuführt, nachdem das Stimmvolk eben das Abkommen am letzten Wochenende knapp abgelehnt hat.
Das erste Einschätzungen zum Friedensnobelpreis von Ulrich Achermann, unserem Lateinamerika-Korrespondenten, und von Bruno Kaufmann, unserem Nordeuropa-Korrespondenten. Über die Bedeutung des Friedensnobelpreises reden wir dann auch um eins im Tagesgespräch mit dem Friedensforscher Laurent Götschel. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Valerie Wacker.
Die SVP will gegen die Energiestrategie 2050 das Referendum ergreifen. Das Gesetzespaket verursache zu hohe Kosten, begründet die Partei ihren Entscheid. Daher sei es notwendig, dass das Volk zur Energiestrategie Stellung nehme. Unterstützt wird das Referendum von Branchenverbänden wie GastroSwiss, AutoSchweiz und SwissMem. Der Wirbelsturm Matthew hat sich auf seinem Weg in nordwestlicher Richtung an Floridas Küste Ostküste etwas abgeschwächt. Er sei momentan als Sturm der Kategorie 3 unterwegs mit maximalen Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde, teilte das US Hurricane Center in Miami mit. Trotz der leichten Abschwächung drohten dem Südosten der USA weiter massive Schäden. Als Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie 4 war Matthew zuvor durch die Karibik gezogen und hatte besonders in Haiti schwere Verwüstungen hinterlassen und mehr als 300 Menschenleben gefordert. Inzwischen läuft die Hilfe für die Wirbelsturmopfer in Haiti an. Die Glückskette teilte mit, sie stelle 1 Million Franken Soforthilfe zur Verfügung. Bei der Caritas sind es 100.000 Franken. Weitere Gelder könnten gesprochen werden, wenn das genaue Schadenausmaß ersichtlich werde. Mehrere weitere Hilfswerke sind vor Ort. Auch der Bund hat ein Expertenteam geschickt, das die Bedürfnisse abklärt und die Hilfe koordiniert. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten hat 2 Millionen Franken für erste Hilfsmaßnahmen reserviert. Im Kanton Graubünden hat kurz vor 9.30 Uhr die Erde gebebt. Das Beben hatte eine Stärke von 3,8, schreibt der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich. Das Epizentrum lag gut 20 Kilometer südlich von Thusis im Gebiet des San Bernardino-Passes. Axel Weber, der Verwaltungsratspräsident der Bank UBS, wird ab 2017 neuer Vorsitzender des Institute of International Finance, IIF. Das IIF ist die globale Vereinigung der Finanzinstitute mit 500 Mitgliedern aus 70 Ländern. In Japan hat die Regierung erstmals umfangreiche Daten zu Überstunden zusammengestellt. Knapp 10.000 Unternehmen seien zum Thema befragt worden, berichten Nachrichtenagenturen. Knapp ein Viertel der japanischen Arbeitgeber habe angegeben, dass manche Mitarbeiter mehr als 80 Überstunden im Monat leisteten. Das Arbeitsministerium hat darüber hinaus im letzten Steuerjahr offiziell 93 Fälle von Suizid infolge von Überarbeitung anerkannt. Im Japanischen existiert ein Wort für den Tod durch Überarbeitung. Das Wetter. Heute ist es nur zum Teil sonnig, zum Teil hält sich zäher Hochnebel. Morgen gibt es mehr Wolken und am Nachmittag stellenweise Niederschlag. Die Temperatur erreicht im Norden mit Biese rund 12 Grad, im Süden gibt es rund 16 Grad.
Die Energiestrategie 2050 ist ein Fall fürs Volk, sagt die SVP. Sie hat beschlossen, gegen die Vorlage des Parlaments Unterschriften zu sammeln. Die SVP wird diese Unterschriften für das Referendum allerdings ohne Unterstützung der zwei großen Wirtschaftsdachverbände sammeln müssen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die SVP greift zum gröberen Vokabular, wenn sie die Energiestrategie des Bundes beschreibt. Von einem ruinösen Energiegesetz ist die Rede, von unerhörten Kosten, von einer reinen Geldumverteilungsmaschinerie, von einem kapitalen Sündenfall. Und SVP-Strategiechef Christoph Blocher kritisiert:
Das ist eine Planwirtschaft in Reinkultur, die hier jetzt beschlossen wird.
Der Dachverband der Wirtschaft Economie Suisse und der Gewerbeverband sehen das allerdings anders. Trotzdem will die SVP nun, unterstützt von einigen Vertretern der FDP und Altnationalrat Arthur Löpfe von der CVP, am Dienstag mit der Unterschriftensammlung beginnen, kündigt Parteipräsident Albert Rösti an.
Weil mit der Energiestrategie ein enormer Kostenschub für die Haushalte und die kleinen und Mittelbetriebe, auch Landwirtschaftsbetriebe, zukommt, indem der Strom teuer wird, CO2-Abgaben. Die Ziele sind im Gesetz, man muss deshalb dem einen Riegel schieben, bevor massive Belastungen, wir haben das kalkuliert auf 3'000 Franken pro Jahr und Haushalt, vierköpfiger Haushalt, das ist einfach nicht tragbar.
Sogar 3'200 Franken Mehrkosten pro Jahr und Familie. Die SVP kommt auf diese Zahl, weil sie die zweite Etappe der Energiestrategie gleich auch noch mit einrechnet. Dieser ist allerdings vom Parlament noch gar nicht behandelt worden. Ist dieses Vorgehen nicht unredlich? Noch einmal Parteipräsident Rösti.
Wir verabschieden jetzt die Ziele, die Bestellungen, wie viel Windkraft, wie viel Solarkraft soll zugebaut werden. Und was das kostet, sagt man der Bevölkerung nicht. Das ist keine Strategie. Das ist unredlich. Dieser Weg ist unredlich. Redlich ist, dass man sagt, wenn ihr diese erste Etappe eingeht, dann braucht es die zweite Etappe. Und das ist ja, diese Zahlen sind ja Faktum vom Bundesrat in den Botschaften genannt. Dann kostet es eben so viel.
Das sehen alle anderen Parteien außerhalb der SVP aber anders. Beat Jans, Nationalrat der SP, kritisiert die SVP scharf.
Hier macht die SVP den Leuten etwas vor. Sie sagt den Leuten nicht, dass neue Atomkraftwerke noch teurer wären. Sie sagt den Leuten nicht, dass wir früher oder später Ersatz brauchen für fossile Heizungen beispielsweise, dass die Schweiz diesen Weg sowieso gehen muss.
Und was SP-Nationalrat Jans am Angriff der SVP auf die Energiestrategie besonders stört?
Die SVP hat keine Alternative. Wie sollen wir die Wasserkraftwerke erhalten in der Schweiz, als über die Schritte, die jetzt mit dieser Energiestrategie eingeleitet wurden? Die SVP hat keine Alternative dazu.
Den letzten Entscheid wird nun ziemlich sicher das Volk haben im nächsten Jahr in einer Volksabstimmung.
Sie hören Rendezvous am Mittag mit diesen weiteren Themen. Alles beim Alten in Frankreichs Armee. Noch immer werden Frauen systematisch Opfer von Erniedrigungen und sexuellen Übergriffen.
Tout n'a pas changé, ça arrive toujours. Par exemple, on peut pas dire qu'il y a plus de violence sexuelle aujourd'hui dans l'armée française, c'est pas vrai.
Sagt die Journalistin Leila Minano. Wir haben sie getroffen, 2 Jahre nachdem sie das Tabuthema in einem Buch öffentlich gemacht hat. Und Afrika will sich aus seiner Abhängigkeit von Rohstoffen befreien und die Wirtschaft breiter abstützen. Schweizer Unternehmen freut's. Die französische Armee trägt auch den Übernamen «Die große Schweigende». Außenstehende lässt sie nicht gern hinter die Kulissen blicken. Schon gar nicht, wenn es ums Tabuthema sexuelle Übergriffe geht. Dennoch ist es der Journalistin Leila Minano zusammen mit einer Kollegin vor 2 Jahren gelungen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ihr Recherchebuch «Der unsichtbare Krieg» über sexuelle Übergriffe in der Armee erregte vor 2 Jahren enormes Aufsehen. Doch gebracht hat es den Soldatinnen nichts. Fredrik Steiger hat Leila Minano in Paris getroffen.
Die Rue des Tanneries im 13. Arrondissement von Paris ist eine stille Seitenstraße. Gelegentlich braust ein Motorrad vorbei an der Schaufensterscheibe des winzigen Büros des Journalistenkollektivs U-Press. Leila Minano hat hier einen kleinen Schreibtisch, auf dem sich Papierberge stapeln und irgendwo ihr Laptop summt. Die 35-Jährige war in jüngster Zeit viel unterwegs, in Haiti, auf der Krim, in Syrien. Doch das Thema der sexuellen Attacken in der Armee lässt sie nicht los. Zumal es noch immer ungelöst sei.
Tout n'a pas changé, ça arrive toujours, par exemple. On peut pas dire qu'il y a plus de violence sexuelle aujourd'hui dans l'armée française, c'est pas vrai.
Vieles sei noch wie früher. Der Hauptunterschied sei, man wisse heute Bescheid. 2 Jahre ist es nun her, seit Leila Minano und Julia Pasquale, ihre Mitautorin, die im Gesellschaftsressort von Le Monde arbeitet, einen Sturm entfachten mit ihrem Enthüllungsbuch. Wochenlang wurden sie in Radio- und Fernsehtalkshows herumgereicht. Am Tag, an dem ihr Buch in den Läden war, sah sich das Verteidigungsministerium gezwungen, selber eine Untersuchung einzuleiten. Plötzlich trat Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian mit deutlichen Worten vor die Medien.
Il faut aider les victimes dans leur démarche, aider aussi le commandement dans son
action. Am Ende blieb es dann, so Leila Minano, bei primär symbolischen Maßnahmen.
Je pense qu'il y a eu des pas symboliques comme l'inscription du harcèlement sexuel dans le code de la défense, ce qui n'était pas le cas.
Nach wie vor fehlten Statistiken. Deshalb sei es schwer abzuschätzen, wie oft Übergriffe gegen Frauen und vereinzelt auch gegen Männer vorkämen. Zwar handelt es sich keineswegs um ein rein französisches Problem. In den USA gibt es gar ein Vielfaches der Missbrauchsfälle. Bei Leila Minano melden sich immer wieder neue Opfer, per Telefon, per Mail oder mit langen Briefen. Sie heißen Alice oder Marine, fast immer sind es Pseudonyme. Sie wollen zwar auf ihr Schicksal aufmerksam machen, doch sie fürchten zugleich Hohn und Spott und Ausgrenzung, wenn sie ihre Identität preisgeben. Vor allem haben die Opfer Angst, entlassen zu werden, die berufliche Karriere zu vermassen, sagt Leila Minano. Sie fordert deshalb, dass die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle außerhalb der Streitkräfte erfolgt und für Strafen nicht die Militärjustiz zuständig ist, sondern zivile Gerichte. Denn innerhalb des Militärapparats obsiege stets das Bedürfnis, bloß ja nicht den guten Ruf der Armee zu beflecken.
L'armée, ça doit rester propre, bien organisé, etc. On fait sortir.
Skandalös ist für die Journalistin auch, dass sich an den Eliteschulen der Armee wenig verändert habe im Umgang mit Frauen. Ihnen werde weiter signalisiert, man wolle sie eigentlich nicht. Sie seien fürs Kriegshandwerk nicht geschaffen. Sie schildert Fälle, bei denen Männer an die Zimmertüre von Frauen pinkelten oder man lädt sie nicht zu Festen ein.
On pisse sur les portes de leur chambre, parfois on les invite pas aux fêtes, bref, on les exclut complètement.
Sind die Frauen dann doch mal dabei bei alkoholseligen Feiern, komme es oft zu Übergriffen.
Très souvent, c'est une soirée qui dégénère. Tout le monde boit et puis la
Zuerst eine Anzüglichkeit, dann vulgäre Bemerkungen, schließlich Betatschen, psychischer Druck und gelegentlich gar Vergewaltigungen. Obschon offiziell nun in Frankreich eine Nulltoleranzpolitik gilt. Tatsache ist, dass Leila Minano und Soldatinnen in der Armee immer noch auf Klischees stoßen.
Nous, on est des séducteurs. On n'a pas besoin d'agresser les gens. Alors tu dis, le peuple français est séducteur.
Wir Franzosen haben doch solch aggressives Verhalten nicht nötig. Wir sind Verführer, wir sind Casanovas. Seitens der Armeeführung werde behauptet.
À l'armée, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. C'est que des militaires. On est un exemple.
In der Armee gibt es nicht Männer und Frauen, sondern nur Militärkameraden. In Wirklichkeit passiert noch immer zu wenig, werden Fehlbare zu selten hart angefasst. Für Leila Minano heißt das, am Thema journalistisch dranbleiben.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Frauen in der Armee, dazu geht es auch in der Wochensendung International, morgen Samstag nach 9 Uhr auf SRF 2 Kultur und am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Keine andere Weltgegend ist so von Rohstoffen abhängig wie Afrika. Und das birgt Risiken. In Zeiten wie jetzt zum Beispiel, in denen Preise für Öl und andere Rohstoffe im Keller sind. Dem wollen die afrikanischen Länder entgegenwirken, indem sie ihre Wirtschaft breiter abstützen. Und das wiederum eröffnet neue Möglichkeiten für Schweizer Firmen. Anna Lehmann-Meyer.
Auch in der Schweizer Wirtschaft gibt es sogenannte Afro-Pessimisten und Afro-Optimisten. Jene, die in Afrika vor allem Korruption, mangelnde Stromversorgung und viel zu viel Bürokratie sehen und damit ein No-Go für Businessleute. Und jene, die in Afrika vor allem ein brachliegendes Potenzial und ein Geschäft wittern. Peter Wiel vom Basler Agrochemiekonzern Syngenta gehört zu letzteren.
It is still the continent that is yet to really have a breakthrough in agriculture.
Afrika werde einen Durchbruch erleben in der Landwirtschaft. Die Frage sei nur, wann.
When, not if, it will happen.
Die meisten Menschen in Afrika sind in der Landwirtschaft tätig. Dennoch müssen afrikanische Länder Nahrungsmittel importieren im großen Stil. Und die Exporte aus der Landwirtschaft haben sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert. Syngenta Saatgut und Pestizide seien also gefragt, ist Wiel überzeugt.
A lot of people challenge me and say, you know, well, Syngenta shouldn't be going there with your pesticides, with your technologies. What we need is organic. What you have in Africa today is an organic agricultural sector that's failing.
Denn Afrika könne sich keine Biolandwirtschaft leisten. Die wachsende Bevölkerung müsse ernährt werden und dafür brauche es Pestizide und Technologie, so die Meinung des Syngenta-Vertreters.
The growing population in Africa in an affordable way is with technology.
Schweizer Großkonzerne wie Syngenta, aber auch Novartis, Nestle und andere sind schon lange präsent auf dem afrikanischen Kontinent. Nun entdecken aber auch immer mehr kleine, in Nischen tätige Unternehmen Afrika. Vor allem im Dienstleistungssektor, dem Sektor, der dort am schnellsten wächst. Andreas Stuber zum Beispiel bietet Softwarelösungen für Callcenters an.
In etwa 30 Jahren wird jeder dritte Menschenbürger ein Afrikaner sein und viele von diesen werden aus der bitteren Armut herausmigriert sein und das repräsentiert einen sehr grossen Endkundenmarkt für uns. Also sobald Leute Strom beziehen, Wasser, Steuern bezahlen, Bankleistungen beziehen, sind sie im Prinzip ein Konsument von Callcenter-Dienstleistungen.
Vor 9 Jahren hat er angefangen. Heute hat er 40 Angestellte in Afrika. Hürden wie zu wenig schnelles Internet oder zu wenig gut ausgebildete Fachkräfte vor Ort hat Andreas Stuber heute nicht mehr zu überwinden.
Wenn wir eine Ausschreibung machen, dann kriegen wir schnell mal 500 Bewerbungen, also für Softwareingenieure. Und wir konnten im Prinzip bis jetzt sehr gut alle unsere Stellen besetzen.
Einzig die Stromversorgung, die sei nach wie vor ein Problem. Mit einem Generator sei dies zu lösen, für die Umwelt nicht die beste Lösung. Auch Kapitalverkehrskontrollen in afrikanischen Ländern können zum Problem werden. Die Nairas oder Dinars können nicht gewechselt werden. So besteht die Gefahr, auf einem Haufen Lokalwährungen sitzen zu bleiben. Dennoch kann Andreas Stuber das Geschäften in Afrika nur empfehlen, gerade im IT-Bereich.
Als Unternehmer ist es nicht ein grosses Risiko, weil ich habe ja nicht irgendwie in Beton investiert, und wo ich nicht einfach weglaufen kann. Wir investieren in Menschen, in Know-how, in Prozesse. Und wenn irgendwo was schief laufen würde, dann könnten diese Menschen an einen anderen Standort von uns gehen.
Die Afro-Optimisten in der Schweizer Wirtschaft werden zahlreicher. Doch noch immer sind sie in der Minderheit.
Anna Lehmann-Meyer. In den großen Industrieländern machen viele Leute die Globalisierung für ihren wirtschaftlichen Abstieg verantwortlich und wenden sich populistischen Bewegungen zu. Das bereitet der Wirtschaft Sorgen. Sogar der Internationale Währungsfonds hat kurz vor Beginn seiner Jahrestagung in Washington gewarnt, der globalisierungskritische Populismus könnte das schwache Wirtschaftswachstum weiter bremsen. Maren Peters hat darüber mit dem amerikanischen Ökonomen und Ungleichheitsforscher Branko Milanovic gesprochen.
If you look at what happened in the last 25 years in practically all Western countries.
Schauen Sie doch, was in den letzten 25 Jahren in fast allen westlichen Industrieländern passiert ist, sagt Branko Milanovic.
In all countries practically, you find that the number of people who are there has diminished as a percentage of the total population.
Der Anteil der Mittelklasse an der Gesellschaft ist geschrumpft. Nehmen Sie das Beispiel USA, sagt der serbischstämmige Ökonom, der lange für die Weltbank gearbeitet hat. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gehörte noch ein Drittel der Bevölkerung zur Mittelklasse. Heute ist es nur noch ein Viertel. Einige wenige haben den Aufstieg nach oben geschafft, die meisten aber sind abgestiegen. Die Reichen dagegen hätten noch mehr Reichtum angehäuft. Das reichste Prozent der Bevölkerung bezog Mitte der 70er Jahre noch 8% des Nationaleinkommens, heute seien es 20%, sagt der renommierte Ungleichheitsforscher. Der wirtschaftliche Absturz der Mittelklasse, die wachsende Ungleichheit in fast allen westlichen Ländern sei ganz sicher mitverantwortlich dafür, dass in Ländern wie den USA oder Frankreich die globalisierungskritischen Populisten um Donald Trump und Marine Le Pen immer mehr Anhänger gewinnen, sagt Milanovic. Viele Leute machten die Globalisierung für ihren Abstieg verantwortlich. Und sie lägen damit wohl nicht ganz falsch. Aber als alleinige Begründung reiche das nicht aus.
People generally distinguish three factors that were probably the most important ones. And the first one, of course, is globalization, openness of trade.
Als Grund für die wachsende Ungleichheit in Industrieländern nennen die meisten Ökonomen drei unterschiedliche Faktoren, sagt Branko Milanovic. Die Globalisierung mit wachsender Konkurrenz aus Asien. Den technologischen Fortschritt, der Leute mit niedriger Bildung am Arbeitsmarkt benachteilige, und die Deregulierung. In Zeiten globaler Märkte trauten sich viele Staaten nicht mehr, Erbschaften und Vermögen stärker zu besteuern, aus Angst, das Kapital werde sonst abgezogen. Auch das ist eine Folge der Globalisierung.
In the UK, for example, most of the rise in inequality took place in the 1980s.
Den Eindruck, dass Ungleichheit permanent ansteige, weist der Ökonom aber zurück. Sie verlaufe eher in Wellen. In Großbritannien zum Beispiel habe diese Entwicklung schon in den 80er Jahren begonnen mit der neoliberalen Politik unter Margaret Thatcher. Wachsende Ungleichheit sei auch nicht allein für den Aufstieg der Populisten verantwortlich.
Then there are of course other issues. If you look at the vote for Brexit, you have seen actually very strong correlation between the level of education and level of income.
Wenn man sich zum Beispiel das Brexit-Votum anschaue, stelle man fest, dass eher die ungebildeten armen Schichten dafür gestimmt hätten, während die Reichen eher dagegen gestimmt hätten. Schlechte Bildung spiele also auch eine Rolle. Angst vor der Migration, die auch eine Folge der Globalisierung sei, eine weitere. Andererseits betont Milanovic, die Globalisierung habe nur in reichen Industrieländern zu wachsender Ungleichheit und einer schrumpfenden Mittelklasse geführt. In Entwicklungsländern sei das Gegenteil der Fall. Ländern wie China habe die Globalisierung deutlich mehr Wohlstand und wachsende Einkommen beschert. Dort, wo die Globalisierung zu wachsender Ungleichheit geführt habe, müssten die Nationalstaaten gegensteuern.
If one wants to really address or tackle inequality seriously,
Branko Milanovic empfiehlt vor allem zwei Gegenmittel. Nummer eins, die breite Bevölkerung müsse mehr Zugriff auf Finanzkapital bekommen, mehr Aktien besitzen, um Kapital mehren zu können. Nummer zwei, ein besserer Zugang zu Ausbildung und guten Schulen für alle. Nur dann hätten viele eine Chance, später mehr Geld zu verdienen und der Ungleichheit zu entkommen. Das Rad der Globalisierung zurückzudrehen, sei dagegen keine gute Idee, meint der Ökonom. Grundsätzlich sei Welthandel eine gute Sache. Er müsse aber so gesteuert werden, dass die Nachteile für bestimmte Gruppen möglichst klein gehalten würden. Die Frage ist nur, ob dieser Rat bei den Regierungen auch ankommt.
In 6 Minuten ist es 1. Jetzt heißt es hier im Rendezvous am Mittag wieder.
Blockchain. Wenn Vertrauen digital wird.
Die ganze Woche haben wir aufgezeigt, was Blockchain ist, was die neue Technologie kann. Doch wer steckt eigentlich dahinter? Wie ticken diese Computerspezialisten, die man gerne auch als Nerds bezeichnet? Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli hat einen von ihnen in Berlin getroffen, den Briten Gavin Wood, Gründer von Ethereum, einer Stiftung in Zug, die sogenannte Smart Contracts, digitale Verträge, anbietet.
Blockchain klingt ein bisschen wie Blackbox und ist es auch. Wie die Köpfe, die Menschen, die Nerds hinter dieser Technologie beschreiben, beginnen wir mit dem Naheliegendsten. Wie sieht Gavin Wood aus? Schlank, T-Shirt, jung, spitzes, etwas spitzbübisches Gesicht und schon graue Haare. Wie klingt Gavin Wood, sprich, was ist seine Lieblingsmusik?
So I have three favorite bands, Pink Floyd, Radiohead and a small British act called Bonobo. Probably my favorite song is Bonobo's song Black Sands.
Pink Floyd, Radiohead liebt er, aber Favorit ist die britische Band Bonobo und ihr Song Black Sands. Und die wichtigste Frage: Wie viele Stunden pro Tag verbringt Gavin Wood in seiner Internetwelt?
14 or 15, I suppose. most of my waking time.
14 bis 15 Stunden. Daneben isst er gerne, äußerlich ohne Folgen, mixt gerne Cocktails, hat eine Leidenschaft für Musikvideos. Und dann ist da noch...
I have a 6-month baby. 7 months now, actually. James.
Und wie viel Zeit kriegt das Baby James?
I always try to spend an hour or so a day plus the weekend.
Es passt alles zusammen. Look, Sound und Leidenschaft für den Job. Und auch das typisch äußerliche Understatement der Internetfreaks. Aber trotz T-Shirt als Arbeitsuniform, Gavin Wood drehte mit seinem Projekt Ethereum ein großes Rad. Das Projekt startete vor knapp 2 Jahren mit 15 Millionen Investitionskapital in Zug, gesammelt im Internet.
And it's now worth just over $1 billion.
Heute ist Ethereum über $1 billion wert. Wood ist inzwischen nach Berlin weitergezogen. Zugang in die Welt des Blockchain war für Dr. Gavin Wood, er hat promoviert, die Faszination für die Spieltheorie. Das führte ihn weiter, zu einer Art ökonomischer Spieltheorie, zu Wirtschaftsmodellen, zu neuen Vorstellungen, wie sich die Gesellschaft organisiert. Gavin Wood war zuerst von der Technik, den Möglichkeiten fasziniert. Aber er ist klug genug, um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Blockchain zu sehen. In Zukunft kann man vielleicht auf Ethereum einen Vertrag ohne Notar abschließen, braucht keine Bank, um Transaktionen zu tätigen, denn das System Blockchain ist praktisch unknackbar. Für den Einzelnen ist das attraktiv. Es gibt keine Gebühren, keinen Vermittler, alles geht schneller. Aber was heißt das zum Beispiel für alle Bankangestellten und Notare? Für die Millionen von Jobs, die verloren gehen?
So firstly, I don't think any job is sacrosanct.
Kein Job sei sakrosankt, sagt Wood lapidar. Niemand habe Mitleid mit Schreibmaschinenherstellern, nicht einmal sie selbst, nur weil es heute Computer gäbe.
I don't think typewriter manufacturers, I don't have any real sense of sorrow for the loss of typewriter manufacturers just because computers and word processors and printers came along.
Unproduktive Arbeit falle dem Fortschritt zum Opfer. Punkt. Aber wenn Verträge nicht durch einen Notar, sondern neu durch einen Code besiegelt werden, dann ist das doch für den normalen Menschen nicht verständlich. Wer ist schon Programmierer? Wer ist schon Rechtsanwalt, kontert Gavin Wood. Und wer versteht beispielsweise den Text des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP?
If I show you, for example, the 4,000-page document that is the Trans-Pacific Trade Agreement, that you will be able to tell me what it means. You will be able to read the words, and many of them you might understand, but you will not be able to tell me what they mean.
The code is the law. Der Code ist das Recht, lautet eine Schlagzeile zur Blockchain-Technologie. Er regelt alles, Transaktionen, Verträge und so weiter. Das Problem ist nur, auch der Code ist nicht absolut sicher. Auf der Blockchain-Plattform DAO klaut ein Hacker $60 Millionen. Es war ein Fall wie im realen Leben. Der Täter handelte rein formal legal, er nutzte eine Lücke im Code, aber gerecht war es natürlich nicht. Gavin Wood hat auch die große gesellschaftliche Vision von seinem Projekt.
So what's the old adage? Power corrupts and in absolute power corrupts absolutely. I think that's really the case.
Macht korrumpiert, lautet ein Sprichwort. Blockchain aber sei ein dezentrales System und nicht nur wer Geld habe, könne Geschäfte tätigen, denn es brauche bei Blockchain ja keine Banken und Notare und so weiter. Man brauche in der Regel auch kein Gericht, weil auch Verträge durch die Codes bis ins letzte Detail bestimmt seien, sagt Wood. Es brauche keine schwer voraussehbare Auslegung durch ein Gericht. Schöne neue Welt. Aber ein mulmiges Gefühl bleibt. In einem sind wir uns einig. Wenn das die Zukunft ist, wird Bildung noch wichtiger. Viel wichtiger.
Peter Vögeli. Sein Porträt über den Blockchain-Pionier Gavin Woods macht den Abschluss der Blockchain-Serie hier im Rendezvous. Mehr zum Thema auf srf.ch/news. Es ist eins. Gleich ist bei uns im ersten und vierten der Friedensnobelpreis nochmals Thema. Dieses Jahr geht er an Kolumbiens Präsident Santos. Das mag überraschen, ist doch das Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen an einer Volksabstimmung gescheitert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Verleihung Fragen aufwirft. Wir reden darüber mit dem Friedensforscher Laurent Götschel im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Valerie Wacker.
Die SVP will gegen die Energiestrategie 2050 das Referendum ergreifen. Das Gesetzespaket verursache zu hohe Kosten, so die Partei. Daher sei es notwendig, dass das Volk darüber abstimme. Die Hilfe für die Wirbelsturmopfer in Haiti ist angelaufen. Der Bund hat ein Expertenteam nach Haiti geschickt, das die Hilfe koordiniert. Der Kurs des britischen Pfundes erlitt in der Nacht einen sogenannten Flash-Crash. Der Kurs brach rapide ein und erholte sich bis zum Morgen wieder. Ursache dafür könnte eine Fehlmanipulation beim Handel sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.